Ja, Bibelstunde. Wir haben wieder Bibelstunde heute. Und wir sind in Römer. Und da sind wir noch ein bisschen länger. Und wenn es mit dem Tempo vorangeht, wie ich heute vorangehen werde, werden wir sehr lange bleiben. Aber es ist nichts Neues. Und damit das kürzer wird, lass uns zusammen beten. Danke, Herr Jesus, dass wir heute Abend diese Zeit, die wir hier verbringen, dass wir sie wieder aufs Neue dir anbefehlen dürfen und dich nochmal bitten dürfen, dass du zu uns redest, Herr. Und Herr, wenn wir über Dinge nachdenken, die in deinem Wort sind, die uns bewegen, Herr, schenke doch, dass wir sie verstehen und schenke doch, dass wir die Wahrheiten, die wir hören, dass sie bei uns etwas bewirken. Und wir bitten dich, dass du uns auch Ehrfurcht gibst vor deinem Wort. Und danke, dass wir dein Wort so frei haben dürfen, dass wir so frei zusammenkommen dürfen und bitten, dass du uns segnest, dass du uns anrührst. Bitten dich auch für Peter und Jason, die in Indien unterwegs sind, auch Jason nicht mehr sehr lange. Schenke, dass er einen guten Heimflug haben wird. Schenke doch auch, dass Markus, wenn er morgen fliegt, wirklich mit dir dort in ihnen die Zeit haben kann. Danke, dass wir auch dafür bitten und beten dürfen. So segne uns jetzt. Amen. Ja, wir sind in Römer Kapitel 4, schon in Römer Kapitel 4. Und es ist sehr interessant, Paulus, der versucht ja, den Christen in Rom Sachen zu vermitteln. Und wir haben schon das gehört, wie wichtig das, der Römerbrief ist, wie viele Grundlagen wir hier im Römerbrief finden. Und Paulus legt es den Christen oder den Leuten dort in Rom so dar. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass er es getan hat, weil sonst hätten wir diesen Brief nicht. Und sonst hätten wir auch so einige Wahrheiten nicht, die Paulus vermitteln wollte. Und das Interessante ist, dass Paulus mit dem Ende von Römer 3 und dann mit Römer 4 und 5 eigentlich ein Thema behandelt. Ein Thema. Und zwar die Rechtfertigung. Er hat fast 2,5 Kapitel dafür sich Zeit genommen und auch Papier oder was immer sie auch da hatten, sich genommen, um ein Thema zu beschreiben, die Rechtfertigung. Und ich denke, wenn Paulus sich so viel Zeit für dieses eine Thema nimmt, dann sollten wir uns auch Zeit darüber nehmen, darüber nachzudenken, über dieses Thema. Und das wollte ich auch heute so hauptsächlich machen, auch vom Text ausgehend, aber auch allgemein über dieses Thema sprechen. Es ist interessant, dass dieses Thema Rechtfertigung eine ganz große Rolle in der Kirchengeschichte gespielt hat. Ohne dieses Thema hätten wir keine Reformation. Das war das, was Martin Luther damals so bewegte. Die Rechtfertigung als Glauben. Und dieses Thema wird heute eigentlich irgendwie in Stillschweigen verpackt oder man reinterpretiert es oder man spricht darüber nur in der theologischen Umgebung irgendwo. Aber sonst für das Leben hat das kaum noch Auswirkungen. Ich meine, wer fragt einen anderen, bist du gerechtfertigt vor Gott? Einfach so. Man fragt lieber, bist du wiedergeboren? Hast du Jesus angenommen? Oder wenn man zu jemandem predigen möchte, dann sagt man, du musst Jesus annehmen. Aber wer spricht davon, du musst gerechtfertigt werden? Und doch, früher wurde dieses Thema viel mehr beachtet. Und ich denke, dass wir heute uns aufs Neue besinnen müssen, auch über dieses Thema zu reden. Ich habe so einiges recherchiert in der Vorbereitung und versucht, also ein paar deutsche Texte. Und was ich herausgefunden habe, ist, damals hatte ja der Dr. Martin Luther ein riesengroßes Problem, als er dieses Thema auf den Tisch brachte. Und er wurde dafür auch rausgeschmissen aus der Kirche. Der Gedanke, dass der Glaube es ist, der den Menschen rechtfertigt, das wollte man ihm nicht abnehmen, weil die Kirche gesagt hat, Glaube schon, natürlich, aber Glaube und Werke, die rechtfertigen einen Menschen. Du musst glauben, ja, natürlich, aber du musst auch Werke tun, wie zum Beispiel Ablassbriefe kaufen, die Beichte ablegen immer wieder mal und dann auch noch ein bisschen gute Werke machen. Und das rechtfertigt dich vor Gott. Das war der Gedanke damals und man hat dem Martin Luther gesagt, wie kannst du solch eine Idee vorbringen, dass alleine der Glaube einen rechtfertigt? Das geht doch nicht. Wie kann man sowas glauben? Es muss doch was auch damit zusammenhängend sein. Aber der Martin Luther, der ist ja auf diesen Gedanken gekommen, weil ihn eine bestimmte Frage quälte, die ihn zu Boden warf. Und zwar die Frage, die er sich immer wieder stellte, ist, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich vor Gott gerecht? Das war eine Frage. Und zwar, er stellt diese Frage nicht nur so hypothetisch, sondern weil in seinem Herzen er fühlte, dass er vor Gott nicht gerecht ist. Er fühlte es und er wusste, ich bin nicht gerecht vor Gott. Aber da ist ein Gott und er ist gerecht. Da ist ein Gott, der ist heilig. Und wenn ich in der Schrift lese, dann sehe ich, wer beschrieben wird. Und er wird auch als furchtbarer Gott genannt. Und das wusste der Martin Luther. Und er fragte sich, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann es sein, dass ich vor Gott gerecht bin? Die Kirche sagte, okay, du musst Beichte tun. Du musst deine Sünde immer wieder bekennen. Aber er hat es getan und merkte, nein, ich empfinde es immer noch, dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Ja, und so kam dann irgendwann, nachdem er aufgehört hatte, die ganzen Theologen zu studieren und was weiß ich, Kirche wieder zu lesen, sondern angefangen hat, den Römerbrief zu studieren, dann ging ihm ein Licht auf. Und zwar er las Römer 4, Vers 5. Und hier heißt es, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ich lese nochmal. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ihr dürft auch hochspringen. Ihr dürft jubeln. Ich meine, hört euch diesen Vers mal an. Gott rechtfertigt den Sünder. Als John Bunyan das gelesen hat, dann fühlt er sich erwärmt. Als Dr. Martin Luther das gelesen hat, hat er die Reformation in den Weg gebracht. Ey Leute, wir sollten uns freuen über diese Tatsachen und nicht im Inneren alleine, sondern auch, dass wir nach außen dringen, diese Freude. Weil Gott rechtfertigt den Sünder. Paulus verbrachte 2 Kapitel, um dem Menschen klarzumachen, dass er ein Sünder ist. Ich kann mir vorstellen, ich gehe mal zurück. Ich will jetzt nicht alles lesen. Ich gehe nur zurück auf Römer 1, Vers 17. Die Einleitung von Paulus und dann in Vers 17, dann heißt es, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, das Thema Gerechtigkeit in Kapitel 1, Vers 17 angesprochen. Und dann fährt Paulus fort und sagt, denn jetzt wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und Punkt, 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 dann geht es weiter. Paulus spricht eigentlich von Anfang an über die Gerechtigkeit. Die ersten 5 Kapitel, die sprechen über die Gerechtigkeit Gottes. Und in diesem Thema schließt er das große Thema Sünde ein. Und ich kann mir so vorstellen, Paulus schreibt das an die Leute und hat dann vorgelesen und die Leute stehen so schön, Paulus hat geschrieben, ein wunderbarer Brief, Paulus hat uns geschrieben. Und dann hören sie zu, wie Paulus eine Ausführung macht. Und er fängt dann an, über das Verlorensein der Heiden zu sprechen. Und die ersten Menschen gucken nach unten, aber die Juden sagen, ja, ist alles okay. Die gucken weiter Paulus oder den das vorliest an. Und dann spricht Paulus das auch, dass der Glaube der Juden genauso wertlos ist. Und dann senken sich auch ihre Blicke und letztlich stehen sie alle da, gucken nur nach unten und merken, Mann, wir schaffen es nicht. Wir haben überhaupt keine Chance, da vor Gott zu bestehen. Paulus bringt ihn dazu erkennen, eure Gerechtigkeit hat keinen Wert. Ist wie im Alten Testament zu lesen, wie alte Lumpen. Die hat überhaupt keinen Wert. Ihr könnt damit keinen Penny mehr machen, mit eurer Gerechtigkeit. Und er spricht dann auf einmal, und Gott rechtfertigt den Sünder, ohne dass er etwas dazu tun muss. Was für eine Wende. Zuerst bringt Paulus die Leute dazu zu erkennen, Mann, ich bin ein Versager, ich bin gar nichts, um nachher zu sagen, Gott rechtfertigt die Sünder ohne Werke. Und wie gesagt, heute wird über das Thema wenig gesprochen. Heute versucht die katholische Kirche und die evangelische Kirche irgendwie so eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre zu haben. Das haben sie 99 verabschiedet und implementiert. Und da wird versucht, da haben die Leute lange dran gearbeitet, lange dran gefeilt, die richtigen Worte zu finden, um die Rechtfertigungslehre für beide Seiten gleich darzustellen, bei der jeder seine eigene Interpretation finden kann zu dieser Rechtfertigungslehre. Und ich finde, die ist so einfach hier beschrieben. Auf der einen Seite, Mensch, du bist nicht gerechtfertigt, du kannst dich nicht selber rechtfertigen vor Gott, aber es wird dir geschenkt. Und ja, diese ganze Sache, die Paulus hier so auftut, das ist eine Frage, die eigentlich der Mensch sich immer wieder stellen sollte. Die Frage, wie kann ich vor dem gerechten Gott bestehen? Wie kann ich als Sünder eine Beziehung zum gerechten Gott aufbauen? Ist das überhaupt möglich? Und auf den ersten Blick muss man sagen, da ist eine ganz große Inkompatibilität. Noch schlimmer wie Apple und MS-DOS oder Windows. Beide Sachen passen überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite ist der gerechte Gott, der wirklich gerecht ist in allen Dingen. Auf der anderen Seite ist der Sünder, der beschrieben ist durch Paulus hier, vollkommen ungerecht, vollkommen versagt. Und beide passen nicht zusammen. Da gibt es keine Schnittstelle eigentlich, die zusammenpassen könnte. Gerecht und ungerecht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Frage war, wie kann man eine Brücke schlagen zwischen dem gerechten Gott und den ungerechten Menschen, den Menschen, der Sünder ist. In unserem Verständnis von Gerechtigkeit, das gibt es ja bei uns auch, eher so vor Gericht. Vor Gericht werden Leute halt meistens nicht recht gesprochen. Aber es ist dort so, bei unserem Rechtssystem ist es so, dass wenn wir
eine Sache begangen haben oder wenn wir über eine Sache verhört werden, da werden wir freigesprochen, wenn wir die Sache nicht getan haben. Also, wenn ich angeklagt bin, etwas geklaut zu haben und man mich davor Gericht hat und dann es bewiesen wird, dass ich nichts geklaut habe, werde ich freigesprochen. Das ist unser Rechtssystem. Ist ja auch vernünftig, so in einem zwischenmenschlichen Miteinander, dass man da freigesprochen wird, wenn man nichts Falsches getan hat. Aber hier ist die Situation ganz anders. Die Rechtsprechung, die hier zutage treten soll, ist anders. Es ist der Mensch, der etwas getan hat. Ich habe versucht, das durch vielleicht ein Bild zu verständlich zu machen. Und dann habe ich gesagt, angenommen, ich bin pleite, vollkommen taschenleer, nichts mehr da, bin hungrig und gehe in einen Laden und nehme mir da etwas mit, weil ich ja so hungrig bin. Und ich werde erwischt. Dann werde ich halt nicht freigesprochen, ich werde schuldig gesprochen. Es ist egal, ob ich hungrig bin oder nicht hungrig bin. Wenn ich das mitgenommen habe und erwischt worden bin, dann bin ich schuldig. Jetzt eine ähnliche Situation, wieder angenommen, ich bin wiederum dieser Typ, der total pleite ist und ich gehe in einen Laden und sehe die ganzen schönen Sachen dort in den Regalen und ich halte es in der Hand und gucke mich um und stecke was dahinter, gehe noch ein bisschen weiter herum, aber dann denke ich, na, das ist eigentlich falsch und gehe zurück und stecke es wieder auf den richtigen Platz und ich werde beobachtet, aber nur zu dem Zeitpunkt, wo ich das mitgenommen habe. Und ich gehe da jetzt raus, ohne was zu haben, aber der Detektiv hat da etwas gesehen. Und ich bin jetzt verdächtigt und ich gehe so durch die Kasse so vorbei und er sagt, mitkommen, Taschen aufmachen. Und dann ist man da und der schaut sich alles an. Dann sagt er, nee, nichts da. Und ich werde natürlich gerechtfertigt. Ich darf wieder gehen. Genauso hungrig, wie ich reingekommen bin. Ich darf wieder gehen. Bin gerechtfertigt, aber das Problem ist nicht gelöst. Ich bin immer noch genauso hungrig. Jetzt dritte Situation. Ich bin wieder in diesem Laden vollkommen pleite und ich schaue mir auch diese Sachen so an und denke, würde ich gerne haben. Und der Ladenbesitzer, der ist irgendwo da und der schaut mich an und sieht meine Lumpen und sieht, dass ich total kaputt aussehe. Und er sagt dann, Leute, dieser Typ, der darf sich alles mitnehmen, was er will. Ich nehme es alles auf meine eigene Kappe. Und ich nehme mir jetzt die Sachen mit. Und ich weiß es dann auch. Und ich nehme diese ganzen Sachen mit. Und ich gehe vorbei bei der Kasse und gehe raus, wird keiner mich anhalten und sagen, ey, du hast was mitgenommen und dafür nicht bezahlt. Weil derjenige, dem das gehörte, sagte, du darfst es mitnehmen. Ich bin gerechtfertigt, ich darf Sachen mitnehmen und rausgehen, ohne dass ich angehalten werde, weil jemand sagte, ich nehme es auf meine eigene Kappe, ich habe dafür bezahlt. Und so macht es Gott. Aber noch viel tiefer, dass er uns rechtfertigen möchte. Er weiß, wir sind nur mit Lumpen und wir haben nichts. Und wir brauchen etwas. Und er sagt, nimm's. Du bekommst es. Und du darfst damit weggehen. Und du bist gerechtfertigt. Aber dieses Beispiel hinkt natürlich ganz stark. Es ist ein Versuch, das darzustellen, wie Rechtfertigung aussehen kann. Aber so einfach war es natürlich für Gott nicht. Es war nicht so einfach für Gott zu sagen, okay, ich nehme es auf meine eigene Kappe. Auch der Ladenbesitzer, der sagt damit ganz eindeutig, okay, du darfst es mitnehmen, ich bezahle es aus meiner Tasche. Auch wenn er es nicht physikalisch so richtig bezahlt, aber wenn das im Bestand des Ladens fehlt, muss er es sowieso aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Aber so einfach ist es nicht mit der Rechtfertigung, die wir von Gott bekommen. Aber bevor ich darüber noch zu sprechen anfange, es ist eigentlich sehr komisch, wenn im Laden geschrien wird, Freibier, dann wird sich wahrscheinlich sehr bald eine ziemlich lange Schlange bilden und jeder wird sagen, will ich haben, Freibier, wunderbar. Gott sagt, freie Vergebung der Sünden. Und keiner hört hin. Wenn es um ein bisschen Freibier geht und man das so, was weiß ich, 10 Minuten genießen kann, ich weiß nicht, ich genieße das nicht unbedingt so sehr, aber einige tun es, dann gibt es eine lange Schlange. Wenn es um das Seelenheil geht und dieses Wort für alle Menschen in der ganzen Welt klingt und sagt, dass Gott uns rechtfertigt ohne Werke, ist doch keiner da, der darauf hört. Schon komisch. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil der Mensch sagt, ich möchte mich doch auch selber erlösen können. Das, was die katholische Kirche so als Lehre hat, ist doch gar nicht so schlecht. Glaube, ja, aber ein bisschen Werke, ich will mich doch selber erretten können. Der Mensch will sich, wenn es um das Heil, um sein Heil geht, er will es nicht gelten lassen, dass er wirklich so ein verlorener Sünder ist. Der Mensch will es einfach nicht wahrhaben, dass er sich nicht retten kann. Er will immer noch ein Mitspracherecht haben. Er will immer noch in der Lage sein zu sagen, ja, das habe ich getan. Dieser Leistungsdruck und dieses Leistung erbringen wollen, ist bei den Menschen so stark. Er will es nicht wahrhaben, dass er einfach nur so gerechtfertigt wird. Und dann denkt er sich alle möglichen Dinge aus, um halt sein eigenes Seelenheil zu schaffen, was natürlich irgendwann zerbrechen wird, weil die Gerechtigkeit nicht mehr Geltung haben wird. Ja, jetzt Rechtfertigung von Gott, wie sieht die aus? Nicht einfach nur das Sagen, okay, du bist jetzt kein Schuldiger mehr, die Schuld ist von dir weggenommen. Das muss irgendwie anders gehen. Und es ging auch irgendwie anders. Der Gott ist heilig, das war ja Luthers Problem. Der Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist erhaben. Er ist so rein. Und der Mensch ist halt nicht rein. Er ist voller Sünde, voller Schmutz, voller falschen und schlechten Gedanken. Wie kann eine Brücke geschlagen werden? Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jesus ist diese Brücke. Aber um uns zu rechtfertigen, müssen ein paar Dinge schon geschehen. Und auch die werden hier eigentlich nicht versteckt im Wort Gottes. Und ich will jetzt einfach ein bisschen weiter lesen. Und hier heißt es jetzt in Römer Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Und hier heißt es, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Und dann zitiert er aus Psalm 32, soweit ich weiß. Ja, Psalm 32. Und da heißt es, glückselig sind alle, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Paulus hat schon vorher den Abraham zitiert und über Abraham gesprochen. Abraham, wenn man so zurückdenkt, er war das Fundament, von wo überhaupt das Volk Gottes ausgegangen ist. Wenn Israel über ihren Anfang nachdachte, dann war es sicherlich Abraham, der das Land verlassen hat und ein Land gezogen ist, das Gott ihm versprochen hatte. Er hat schon über Abraham geredet und hat gesagt, auch bei Abraham war es so, sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Und jetzt zieht Paulus einen zweiten Mann, dazu einen zweiten Mann Gottes, der auch bei Israel sehr bekannt war. David, der König, der erste König, war auf jeden Fall ein Begriff für die Juden. Und er zitiert jetzt David. Und David sagt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünde zugedeckt sind. David spricht diesen Vers oder diese Verse aus, als er fürchterlich versagt hatte, als er wirklich Mist gebaut hat, als er Ehebruch und Mord und ja, auch Lüge und was alles damit zusammenhängt, begangen hatte und seine Sünde offenbar wurde. Da spricht David auf einmal diese Worte aus, weil er merkte, es ist so gut, wieder vergeben zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, was es heißt, wenn einem irgendwie eine Schuld plagt. Ich habe es erlebt und es ist schlimm. Man kann nicht schlafen, weil man dauernd an diese bestimmte Sache denkt. Beim Autofahren sind die Gedanken auch immer noch bei dieser Sache. Schuld kann solch eine große Last sein. Und man kommt davon nicht weg. Überall, immer wieder, zack, ist diese Schuld vor einem. Und man, bei einem Gespräch mit jemandem, man spricht mit ihm und auf einmal kommt der Gedanke und man ist wieder mal, oh, meine Schuld. Schuld ist eine große, bedrückende Last. Und David sagt, Mann, ich habe gesündigt und ich habe es bekannt. Ich habe Buße getan. Und David sagt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das Interessante ist aber bei diesen Versen, die ich hier gelesen habe, dass der Vers 6, in dem Vers 6 Paulus sagt, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Aber wenn David hier spricht, spricht er überhaupt nicht über Gerechtigkeit. David spricht nicht, oh, ich brauche Gerechtigkeit, sondern David sagt, glückselig ist der Mensch, dem die Schuld nicht angerechnet wird. David spricht über einen Menschen, dem die Sünde vergeben ist. Nicht über einen Menschen, der Gerechtigkeit erlangt hat, sondern über einen, dem die Sünde vergeben ist. Und Paulus verbindet diese beiden Sachen. Er sagt, Gerechtigkeit angerechnet zu bekommen, heißt, dass einem die Sünden vergeben sind. Gerecht vor Gott zu sein, heißt, dass einem die Sünden vergeben sind. Das macht uns gerecht vor Gott, dass uns die Sünde nicht angerechnet wird. Nicht, weil irgendwelche Werke getan werden. Für die Vergebung konnte David auch keine Werke vollbringen. Er konnte nichts machen, als er gesündigt hatte. Er konnte nichts machen, als sich auf die Gnade Gottes zu verlassen. Es gab keine Möglichkeit, irgendwas vor Gott zu tun, um diese Schuld, die er verbracht hatte, rückgängig zu machen. Er konnte es nicht. Er musste nur darauf hoffen, dass Gott ihm vergibt. Werke helfen ihm da nicht weiter. Und für die Gerechtigkeit ist es genauso. Wir können nichts machen, um gerecht zu sein. Wir können nur hoffen, dass Gott uns dabei hilft. Dass Gott uns gerecht macht. Ja, und es gibt noch einige andere Schriftstellen darüber. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann müssen wir zwangsläufig über Jesus reden. Es gibt keine Gerechtigkeit oder wir werden nicht gerechtfertigt, ohne dass Jesus irgendwo in das Bild tritt. Vergebung der Sünden früher im Alten Testament bedeutete ja Folgendes zu machen. In den Tempel zu gehen, ein Lamm zu nehmen, die Sünde über dem Lamm zu bekennen und das Lamm musste dann geschlachtet werden. So war Sündenvergebung früher möglich im Alten Testament. Die Sünde musste sozusagen übertragen werden, symbolisch, auf das Lamm. Und das Lamm musste geschlachtet werden. Das heißt, die Ungerechtigkeit, die Sünde, die ich habe, die muss von mir wegkommen, irgendwie. Die muss weg von mir. Ich kann sie nicht wegmachen, irgendwie. Weil die Sünde, die habe ich begangen. Ich bin schuldig geworden. Ich habe mutwillig, versehentlich, rebellisch oder auch unbewusst, habe ich gesündigt. Ich habe das getan. Die kann man nicht wegreden. Die kann man nicht verstecken irgendwie. Die muss wegkommen von mir. Die muss von mir weg. Im Alten Testament von mir auf das Lamm übertragen werden. Und das Lamm musste dann geschlachtet werden. Für uns im Alten Testament heißt das, auch unsere Sünde muss genauso weg. Die muss auch übertragen werden, damit sie nicht bei mir bleibt und mich erdrückt. Die muss übertragen werden. Und jetzt kommt das Lamm Gottes ins Spiel. Die muss übertragen werden auf das Lamm Gottes. Jesus, der Gerechte, ist gekommen. Wir können das so vielleicht hinzeichnen. Wir, ein schwarzer Kreis. Und Jesus, ein ganz heller Kreis. Dieser schwarze Kreis, diese Sünde, die muss von mir weg. Die wird übertragen auf Jesus, den Reinen. Und damit ist die Sünde weg von mir. Diese Sünde, die begangen worden ist gegen Gott, die hat einen Preis, und zwar der Preis ist der Tod. Jesus ist für uns gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen für uns, um für unsere Schuld dort zu sterben. Aber es muss doch was anderes passieren. Es heißt hier, dass die Gerechtigkeit zugerechnet wird für uns, ohne dass wir Werke tun müssen. Jesus, dieser weiße Kreis, er ist gerecht. Ich übertrage meine Sünde auf Jesus. Aber Jesus überträgt seine Gerechtigkeit auf mich. Der weiße Kreis wird auf meinen schwarzen Kreis geschoben. Der Kreis ist jetzt schwarz, dieser Kreis ist jetzt weiß. Jesus stirbt an meiner Statt und ich bin gerechtfertigt vor Gott, weil eine Übertragung stattgefunden ist. Und zwar im Glauben. Meine Schuld ist auf Jesus übertragen. Seine Gerechtigkeit ist auf mich übertragen. Und nur so können wir vor Gott bestehen. Wenn jetzt angenommen ein Reporter Leute fragen sollte, wenn du jetzt sterben müsstest, wo kommst du hin? Wenn ein Reporter einen Juden fragen sollte, einen orthodoxen Juden, er würde sagen, ich halte die 10 Gebote, ich achte auf das, was Gott im Alten Testament zu mir sagt. Ich tue keinem was Schlechtes, ich stehle nicht, ich mache keinen Ehebruch und so weiter. Ich bin gerecht, deswegen sollte ich ins Paradies kommen oder zumindest auf Abrahams Schoß. Wenn der Reporter jetzt einen Moslem fragen sollte, der würde dann sagen, ja, wenn ich sterben sollte, komme ich ins Paradies. Warum? Ja, ich achte den Koran, ich habe diese Pilgerschaft nach Mekka unternommen, ich bete 5-mal am Tag, ich gebe Almosen und so weiter. Ich bin ein gerechter Mensch. Ich muss ins Paradies kommen. Der gleiche Reporter fragt jetzt einen Christen, wenn du sterben würdest, wo würdest du hinkommen? Der sagt, ja, in den Himmel. Ja, warum? Ja, ich bin in Sünden empfangen worden. Mein ganzes Leben habe ich immer wieder gesündigt. Der Reporter sagt, halt! Ich frage dich, wo würdest du hinkommen und warum in den Himmel? Er sagt, ja, ich sage es hier. Ich habe gesündigt. Ich habe versagt in so vielen Dingen. Ich habe immer wieder Mist gebaut. Immer wieder daneben getreten. Aber einer ist für mich gekommen und hat all meine Schuld auf sich genommen, ist für mich gestorben. Deswegen komme ich in den Himmel. Nicht, weil ich gerecht bin, sondern weil ein anderer an meiner Statt gerecht war und meine Schuld auf sich genommen hat. Und das sagt Paulus hier in diesen Versen. Die Gerechtigkeit, die auch schon bei David damals galt, war die, dass meine Schuld nicht angerechnet wird. Die Schuld wurde auf einen anderen angerechnet. Deswegen bin ich gerechtfertigt. Deswegen kann ich Hoffnung haben. Deswegen kann ich in die Zukunft blicken. Es gibt nur eine Lösung, und das ist Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 21. Ein paar Bibelstellen, die das auch nochmal so deutlich machen. Und diese Stellen, die sind so wichtig. 5, 21. Und hier heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Merkt ihr diesen Umtausch? Den, der keine Sünde hatte, den hat er zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Philipper 3, Vers 8 und 9. Und hier sagt auch Paulus, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber dem alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus sagt, die Gerechtigkeit Christi, die will ich haben und die darf ich haben. Nicht, was ich vollbringen kann, sondern was er Wunderbares getan hat. Und noch einen Vers, 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und dann heißt es weiter, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Christus ist für uns das geworden. Wenn wir darüber sprechen, über Rechtfertigung, dann müssen wir sagen, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus können wir vor Gott gerecht erscheinen. Und das ist das Thema, das Paulus in Römer 4 und auch Römer 5 noch weiter erörtern wird. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Keine Sache, die wir selber erwerben können, sondern etwas, was Christus für uns getan hat. Und das bedeutet, dass wir Christus nie genug danken können für das, was er für uns getan hat. Diese Rechtfertigung, die er für uns erworben hat. Mann, was für ein Geschenk, das er uns da macht. Wir können vor dem Heiligen Gott gerecht erscheinen, deswegen, weil er für uns in den Riss getreten ist. Wir sollten ihm danken, immer wieder danken dafür. Wenn du keinen Grund zum Danken hast, hier ist ein Grund für dich zum Danken. Wir können Christus nicht genug lieben, weil er dieses Wunderbare für uns getan hat, freiwillig für uns gekommen ist in diese verdorbene Welt um uns zu erretten, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir gerecht sind vor dem Vater. Wir können ihn nicht genug ehren. Wir können ihn nicht genug anbeten. Und selbst die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um ihn in der rechten Weise zu ehren, ihn anzubeten. Weil das so wunderbar ist. Und wir vergessen so oft dieses Wort Rechtfertigung. Aber Rechtfertigung, für Luther war es wert, dafür aus der Kirche ausgestoßen zu werden und dazu zu stehen, zu dieser neuen Erkenntnis, die er gewonnen hatte, durch Jesus Christus. Ohne dass ich was machen musste, hat Gott mich Sünder, gerechtfertigt. Und er brauchte nicht mehr sich zu schlagen und irgendwelche Beichten abzulegen. Er brauchte es nicht mehr, weil er gerecht war vor Gott. Und wir sollten darauf immer wieder dem Herrn dankbar sein, dafür, dass er uns recht gesprochen hat. Und das bedeutete, dass Jesus dafür sein Leben gegeben hat. Wir mussten unsere Schuld verschieben und er seine Gerechtigkeit auf uns, damit wir vor dem Vater gerecht sind. Und wir sollten wirklich immer wieder voller Dankbarkeit sein. Wir vergessen es sehr oft. Und der Teufel hat es geschafft, über die Jahrhunderte dieses Thema von Rechtfertigung bei den Menschen so niedrig zu halten. Aber wir sollten darauf stolz sein und wir sollten darauf Freude sein. Aber darauf stolz zu sein heißt nicht, dass wir auf uns stolz sein können. So wie Paulus sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Weil er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist alles. Ich habe nichts getan. Er hat alles getan. Was ich getan habe, war zu sündigen. Was er getan hat, ist seine Gerechtigkeit mir zu geben. Die Gerechtigkeit eines vollkommen Unschuldigen. Lass uns dem Herrn dafür danken. Jesus, danke dafür, dass wir hier in deinem Wort dieses wunderbare Thema haben. Und Herr, wir bitten dich, dass wir mehr und mehr dieses Anliegen von Paulus begreifen, über dieses Thema so viel zu sagen, dass du uns gerecht gemacht hast. Dass du diesen Schuldenbrief am Kreuz ja durchschnitten hast, ihn zerstört hast. Und nun stehen wir vor dir, nicht mit unserer Gerechtigkeit. Und doch hast du deine Gerechtigkeit in uns hineingelegt. Und wir dürfen von dir gerecht sein. Danke, dass du uns recht sprichst. Und dass wir ja diese Gerechtigkeit haben, nicht weil wir sie irgendwie selber erworben haben, sondern weil du sie uns geschenkt hast. Und wir dürfen sie im Glauben halten. Und danke, dass wir ja dadurch auch immer wieder merken, wie sehr wir dir dankbar sein sollten. Und wie sehr wir dir dankbar sind dafür, dass du das getan hast für uns. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir das einfach nicht vergessen. Dass wir die Dankbarkeit in all diesen alltäglichen Anfechtungen nicht vergessen, immer wieder ganz deutlich hervorzuheben. Du hast so viel für uns getan. Danke dafür. Und wir wollen dich dafür preisen. Wir wollen dich dafür loben. Und bitten dich auch, dass du uns jetzt, wenn wir nach Hause gehen, dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest. Und danke, dass du verheißen hast, bei uns zu sein, alle Tage unseres Lebens. Danke dafür. Und so segne du uns. Amen.